Ein liebes Hallo und herzlich willkommen beim Fellgeflüster, das ABC aus der Hundewelt, dem Podcast für alle Hundehalter und Hundezüchter, die nach einer echten Verbindung mit ihren Hunden suchen. Ich bin Sabine König, Hundemutti von 7 Hunden, Züchterin, Hundetrainerin und Autorin. In den letzten Jahren habe ich über 100 Welpen auf ihrem Weg ins Hundeleben begleitet. Außerdem bin ich zweifache Mama und lebe mit meiner Familie ein Leben voller Leichtigkeit, Liebe und Verbindung. In meinem Podcast bekommst du Pfotenimpulse für eine Hundeerziehung ohne Druck und ohne Strafen, stattdessen mit echtem Verständnis und Vertrauen. Pfotenimpulse, wie du Probleme im Alltag mit deinem Hund lösen kannst, sodass ihr beide bekommt, was ihr braucht. Pfotenimpulse, damit du erkennst, was dein Hund dir mit seinem Verhalten wirklich sagen möchte. Mein Ziel ist es, mehr Verstehen, Kooperation, mehr Verbindung und mehr Leichtigkeit in deinen Hundealltag zu bringen. Lass uns gemeinsam die Sprache der Hunde entschlüsseln und Zusammenleben harmonischer gestalten. Du entscheidest, welchen Weg ihr geht. Folge mir für einen Weg voller Verbindung, Vertrauen, Kommunikation und Liebe. Heute möchte ich gern einen Blick auf ein Thema werfen, das ja in der Hundewelt eigentlich kaum Beachtung findet. Geschlechtliche Vielfalt bei Hunden. Also das wird ja beim Menschen ja breit getreten bis ins letzte Detail und beim Hund gibt es einfach Hündin und Rüde und passt schon. Das ist aber nicht immer so einfach, denn so die klassische Einteilung in Rüde und Hündin, ja, die greift einfach oft zu kurz. Es gibt nämlich Hunde, die biologisch weder klar männlich noch klar weiblich sind. Es gibt Intersexualität bei Hunden, es gibt Missbildungen des Geschlechtstrakts, hormonelle Besonderheiten und dann gibt es natürlich auch noch die menschgemachte Kastration, die das Geschlecht des Hundes ja nicht nur äußerlich, sondern auch tief im Inneren verändert. Und genau da wird es eben kontrovers. Spielen wir vielleicht Gott, wenn wir unsere Hunde kastrieren? Ist es überhaupt gerechtfertigt, über den Hormonhaushalt eines Hundes zu bestimmen? Was denken wir uns überhaupt dabei? Und was passiert mit seiner Identität denn und seinem Verhalten nach einem solchen Eingriff? Ich meine, es ist ja ein Eingriff, den man nicht mehr rückgängig machen kann. Also lass uns tief eintauchen in die Biologie, die Ethik und die gesellschaftliche Wahrnehmung von Hundegeschlechtern. Und ich möchte auch vielleicht einen Blick drauf werfen, ob wir hier an dieser Stelle vielleicht Parallelen zur menschlichen Gender-Debatte ziehen können. Ich beginne jetzt mit dem klassischen Geschlechtsgefüge beim Hund. Also eigentlich so klassisch bei den Basics. Der Rüde, also ein unkastrierter Rüde, produziert natürlich große Mengen an Testosteron. Das macht ihn ja zum Rüden. Dieses Hormon beeinflusst sein Verhalten und er zeigt oft Revierverhalten, markiert und ist sexuell aktiv. Ist auch manchmal weniger geduldig mit Artgenossen vielleicht, weil er seine Interessen vielleicht auch sexueller Natur durchsetzen möchte. Aber nicht jeder Rüde ist jetzt gleich machohaft und nicht jeder Rüde ist gleich. Also man muss hier schon differenzieren. Genetische Faktoren und Sozialisation spielen hier ja eine wichtige und entscheidende Rolle, wie sich ein einzelner Rüde entwickelt. Bei der Hündin, also die intakte Hündin, intakt nennt man eine Hündin, die unkastriert ist, die durchläuft hormonell gesteuerte Läufigkeitszyklen, also sie lebt nicht statisch, sondern zyklisch. Sie produziert Östrogene, Progesteron und diese Hormone sind ja nicht nur zur Fortpflanzung dienlich, sondern sie beeinflussen auch ihr Verhalten in einer gewissen Art und Weise. Während der Läufigkeit kann sie zum Beispiel dadurch anhänglicher oder ruhiger werden oder sie hat einfach mehr Kohldampf, weil sie denkt, sie ist trächtig und muss jetzt irgendwie ihre Babys ernähren. Denn auch scheinträchtige Hündinnen haben den gleichen Hormonspiegel, als wie wenn sie trächtig wären und somit lässt es für die Hündin und auch für uns keinen Unterschied erkennen, ob sie jetzt wirklich trächtig sind oder ob sie nur so tun. Und da kann es ja durchaus passieren, dass sie einfach mehr Kohldampf haben, obwohl keine Welpen im Bauch sind. Sie kann auch manchmal aggressiver sein gegenüber anderen Hündinnen. Also das kommt immer mal wieder vor, auch im Rudel. Da werden dann Rudelstellungen ausdiskutiert oder Oder die Zündschnur ist einfach kürzer als sonst, also die Bombe platzt einfach schneller. Und wie schon angeschnitten, kann ja nach jeder Läufigkeit eben eine Scheinschwangerschaft auftreten, die mit Nestbauverhalten oder gesteigerter Fürsorge einhergeht. Also wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie die Kuscheltiere anfängt zu horten, das kann an hormonellen Veränderungen liegen. Ja, und dann kommen wir schon zum interessanten Teil, der jetzt so out of the box stattfindet. Also zumindest außerhalb unseres Mainstream-Denkens, der Zwitterhund, also der intersexuelle Hund. Es gibt nämlich tatsächlich Hunde, die sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale aufweisen. Und das sowohl genetisch als auch hormonell. Also manche haben Hoden und eine verkümmerte Gebärmutter oder andere sehen irgendwie äußerlich aus wie eine Hündin, haben aber XY-Chromosomen. Also diese Hunde sind oft nicht fortpflanzungsfähig, aber hormonell können sie trotzdem sehr unterschiedlich sein. Manche haben jetzt höhere Testosteronwerte, andere mehr Östrogene und ihr Verhalten kann dadurch natürlich auch entsprechend variieren. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Laune der Natur, Missbildungen des Geschlechtstrakts. Manche Hunde haben anatomische Besonderheiten, die jetzt ihre Geschlechtszuordnung sozusagen erschweren. Also die kann man jetzt nicht klassisch in Rüde, Hündin, divers einteilen, also Zwitter einteilen. Es gibt zum Beispiel Hündinnen mit unterentwickelten oder versteckten Eierstöcken oder Rüden mit nicht abgestiegenen Hoden. Also der Fachbegriff dafür ist Kryptochismus, was wiederum ja die Hormonproduktion beeinflussen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel Hoden im Bauchraum verbleiben, die produzieren ja trotzdem Hormone und auch verkümmerte Eierstöcke setzen trotzdem Hormone frei, die dann den ganzen Organismus und auch ja, das Verhalten der Hunde einfach beeinflussen können. Jetzt haben wir schon mal einen Überblick über vier Geschlechtszustände, sage ich mal, von Hunden. Und jetzt möchte ich gerne auf die Kastration eingehen. Also der menschgemachte oder das menschgemachte Beschneiden von Hunden, das Wegnehmen von Organen, ein massiver Eingriff in den Hormonhaushalt. Die Kastration ist eine, ja, ich glaube, der umstrittensten Maßnahmen, die es in der Hundehaltung überhaupt gibt. Ich glaube, um eine feste oder sichere Entscheidung für sich selbst zu treffen, muss man sich vollumfänglich informieren. Und deswegen werde ich euch jetzt erzählen, was denn dabei genau passiert. Also beim Rüden ist es so, es werden einfach die Hoden entfernt, schnipp, schnapp, Eier ab. Das sind ja die Hauptproduzenten vom Testosteron. Und es führt ganz einfach dazu, dass dein Testosteronspiegel drastisch abfällt. Also der wacht von der Narkose auf und ist erstmal in so einem Zustand und denkt sich, wow, irgendwas ist hier anders, ich weiß nur noch nicht was. Und die nächsten Tage merkt er dann schon, oh je, irgendwie verändere ich mich. Aber warum und wieso, weiß ich auch nicht so genau. Die Folgen dieses Eingriffs, der Rüde markiert nicht mehr so hormonbedingt und hat auch nicht mehr so dieses hormonbedingte Dominanzverhalten, das hormonbedingte. Es kann natürlich sein, dass er dieses Verhalten einfach erlernt hat und es nichts mit den Hormonen zu tun hat, sondern er hat sich irgendwo abgeschaut, hat das gefestigt und aus die Maus, er ist trotzdem noch so wie vorher. Also er markiert vielleicht auch trotzdem noch so wie vorher, weil er einfach gelernt hat, dass man dadurch Kommunikation mit anderen Hunden betreiben kann. Also der Nachbarshund pinkelt an dem Baum, der andere Rüde geht auch vorbei, pinkelt auch an dem Baum, schnüffelt noch ein bisschen und denkt sich, jo, Zeitung gelesen, ich habe was für den anderen dagelassen. Also es muss nicht immer hormonell bedingt sein, dieses Markier- und Dominanzverhalten. Aber wenn es hormonell bedingt ist, ausschließlich hormonell bedingt, dann kann es sein, dass durch die Kastration dieses Verhalten aufhört. Es kann zu weniger Aggression gegenüber anderen Rüden kommen. Es kann, möchte ich gern betonen, denn auch das ist nicht sicher gesagt, denn die Aggression gegenüber anderen Rüden, man muss wissen, woher diese Aggression kommt. Ist sie wirklich hormonell bedingt Oder ist sie vielleicht genetisch bedingt, weil es einfach in der Rasse so vorkommt und weitervererbt wird? Also gewisse Rassen haben ja ein erhöhtes Aggressionspotenzial. Da kann eine Kastration so gut wie gleich null ausmachen, um das zu unterdrücken. Ja, und natürlich nicht nur Aggression kann hormonell bedingt sein, sondern auch die sexuelle Erregbarkeit. Also natürlich kann er da durch die Kastration weniger Interesse an läufigen Hündinnen haben. Ich kenne aber auch Rüden, die kastriert sind und läufige Hündinnen im Haushalt regelmäßig decken. Also da, wo man sich gedacht hat, naja, ich kaufe mir einen Rüde und eine Hündin und die Hündin bleibt intakt, weil es ja für die ein Rieseneingriff ist. Also da schneidet man ja den halben Bauchraum raus. Die Gebärmutter ist ja wesentlich größer als die kleinen Gackerle vom Rüden. Und ja, dann wird die Hündin läufig, ist in der Standhitze und der Rüde denkt sich, eieiei, die decke ich mal, weil ich weiß ja, wie es funktioniert. Ja, kommt halt nur heiße Luft, ne? Man kann ja ihren Spaß haben, ist ja nicht so schlimm. Aber grundsätzlich kann man jetzt nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass der Rüde dann überhaupt kein Interesse mehr an Hündinnen hat, an läufigen Hündinnen. Also er kann dir trotzdem noch am Spaziergang weglaufen, weil er die Hündin riecht. Hey Leute, und es gibt absolut das Risiko für Gewichtszunahme. Und die Gewichtszunahme kommt ganz einfach aus diesem Grund. Hormonelle Prozesse im Körper brauchen extrem viel Energie. Jetzt, wenn du den kastrieren lässt oder die Hündin und du bleibst bei der gleichen Futtermenge, ja, was passiert denn dann? Der Energieumsatz sinkt, weil der hormonelle Energieumsatz einfach wegfällt und ja, dadurch, wenn das Futter dann eben gleich bleibt, nimmt sie zu oder er und wird pummelig. Also wenn du deinen Hund nicht rollen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall das Futter anpassen nach einer Kastration. Was noch dazu kommt, die können träger werden, ne, weil so Sexualhormone beim Rüden, ne, die feuern den ja an, ne, also renn doch mal zu der Hündin hin, anstatt, gehe ich mal irgendwie gemütlich spazieren oder bleib heute mal den ganzen Tag liegen. Und auch deswegen können sie zunehmen. Ja, und es kann natürlich auch sein, dass das Wesen sich verändert und der Rüde vielleicht ängstlich wird, weil ihm jetzt diese Hormone, die ihm so diese Attitude geben, ich bin ein Rüde, ich stehe mit beiden vier Beinen im Leben, beide vier Beine, okay, die kann plötzlich weg sein. Also, und er kann das kann die Ängstlichkeit noch verstärken, wenn du eh schon einen ängstlichen Hund hast, den noch zu kastrieren, ja, kann nach hinten losgehen. Und was definitiv positiv beeinflusst werden kann, noch durch eine Kastration. Manche Rüden haben ja immer wieder diesen Vorhautkatar, also dieses gelbe Sekret, das hier aus dem Penis austritt und überall rumgeschniepelt wird. Das kann durch die Kastration weg sein. Ja, bei Hündinnen, da werden die Eierstöcke und oft auch die komplette Gebärmutter entfernt, wodurch eben der halbe Bauchraum erstmal leer ist und die Unterlinie sich nach oben verlagern kann, weil einfach nicht mehr so viel im Bauch drin ist. Und natürlich Östrogen und die Progesteronproduktion hören auf. Also die kommen zum Erliegen. Die Folgen sind natürlich klar. Also die Hündin bekommt keine Läufigkeit mehr. Sie hat kein Risiko mehr für Gebärmutterentzündungen, weil die Gebärmutter ja einfach weg ist. Sie hat weniger hormonelle Stimmungsschwankungen, also dass die ganz weg sind, ja, kann passieren, muss aber nicht, weil es gibt ja auch noch andere Hormone und das unterschätzt man immer so extrem. Wenn man sich denkt, na, man nimmt einfach die Hormone weg, zack, die Bohne ist alles schicki. Östrogen, Progesteron und Testosteron sind nicht die einzigen Hormone in unserem Körper. Und da muss ich wieder eine Parallele zur Menschenwelt ziehen. Mein Mann war bei einem Hormonspezialisten, der alle seine Hormone durchgetestet hat, die man testen kann. Und jetzt sind es ja beim Menschen doch ein paar mehr. Und dieser Spezialist hat ihm gesagt, Herr König, ich kann nur 10%, das muss man sich mal vorstellen, 10% von den ganzen Hormonen, die im Körper für Prozesse verantwortlich sind, mit meinen aktuell wissenschaftlichen Methoden testen. Das bedeutet, 10% wissen wir, wie es funktioniert. Also, wenn ich jetzt die anderen Sachen nicht testen kann, wie will ich wissen, wie es funktioniert? Und beim Hund ist man ja durchaus nicht so weit wie beim Menschen, weil wir wissen ja beim Menschen viel mehr generell. Also die Referenzquote ist auch viel höher. Also es gibt einfach mehr Menschen, die in den Vergleich gesetzt werden können als Hunde einzelner Rassen zum Beispiel, weil es gibt ja dann durchaus auch Rasseunterschiede und die gibt es ja genetisch wie auch hormonell. Und da muss man halt einfach gucken, wo man so seine Referenzwerte herbekommt. Ne? Bei Menschen ist auch der Leidensdruck irgendwo höher. Ne? Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der halt einfach keine Welpen bringt, ja gut, dann bringt er halt keine Welpen. Deswegen untersuche ich jetzt nicht irgendwie mit Laparoskopie oder irgendwelchen anderen Dingen, an was es liegen könnte und mache irgendwelche Resektionen oder Unterspritzungen oder was auch immer. Und deswegen ist es ja auch, da ist eine ganz andere Intention dahinter, da zu forschen und zu gucken, was man denn noch tun kann, um sich die Wünsche zu erfüllen als Mensch. Deshalb wissen wir auch mehr über den menschlichen Hormonhaushalt und die ganzen Zusammenhänge und Prozesse als beim Hund. Die Hündin hat definitiv dann aber ein erhöhtes Risiko für Inkontinenz. Also muss man sich vorher überlegen, ob man das Getröpfel haben möchte, weil das Risiko besteht definitiv. Das veränderte Stoffwechselverhalten ist zu erwähnen und natürlich kann es passieren, wenn jetzt der Hündin eben Östrogen und Progesteron fehlt, dass Testosteron, das ja auch die Hündin im Körper hat, Überhand gewinnt und sie so ein Rüdenverhalten entwickelt. Da könnten eben Testosteronreste in der Nebenniere dafür verantwortlich sein, dass die auf einmal zu rüdeln beginnt. Und jetzt kommt die kontroverse Frage. Machen wir aus einem geschlechtsreifen Hund ein geschlechtsloses Wesen, wenn wir ihn kastrieren? Und was macht es denn mit seiner Identität? Jetzt wird es nämlich spannend. Können wir denn die hormonelle Umstellung von einem kastrierten Hund mit einem Prozess zum Beispiel von einem geschlechtsangleichenden Menschen, also mit dieser Transgender-Debatte vergleichen? Es gibt tatsächlich drei Parallelen. Die erste ist die Hormonveränderung. Also ein Mensch, der eine Geschlechtsangleichung durchläuft, also diesen Prozess, nimmt natürlich gezielte Hormone, um die Identität zu unterstreichen, die er gerne haben möchte. Zum Beispiel Transmänner nehmen Testosteron oder Transfrauen Östrogene. Und beim kastrierten Hund wird eben die Hormonproduktion abrupt gestoppt. Und das ist schon vergleichbar, weil ob ich jetzt Hormone hinzufüge oder abrupt stoppe, es ist ein Eingriff quasi in den Hormonhaushalt, der die vorherrschenden Hormone unterdrückt. Und beim Hund passiert das eben ohne ihre bewusste Entscheidung. Also die können jetzt nicht sagen, hey Mama, stopp, spinnst du? Was machst du denn da? Ich will meine Eier behalten. Nee, das geht nicht. Also wir entscheiden für unsere Hunde und wenn es entschieden ist, ist es entschieden, dann sind die Eier weg. Die Parallele 2 ist die Verhaltensänderung. Menschen, die diesen Transgender-Prozess durchlaufen, die berichten ja, dass sie mit dieser Hormontherapie ihr Körpergefühl und ihr Verhalten und ihre ganzen Emotionen verändern. Also sie greifen quasi in ihr Verhalten ein durch die Einnahme von Hormonen. Und auch bei Hunden ist es ja so, dass Hunde, die kastriert werden oder kastriert wurden, oft deutliche Wesensveränderungen zeigen. Also das kann jetzt von ruhig bis hin zu ängstlich oder unsicher oder aggressiv sein. Welche Wesensveränderung denn dann vorherrscht, das weiß man ja vorher nicht. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Also man kastriert ja dann so ins Blaue hinein und weiß gar nicht, was denn danach passiert. Beim Hund gibt es ja da schon eine Möglichkeit, zum Beispiel den Hormonchip auszuprobieren und also beim Rüden, dann kann man eben feststellen, ja, inwieweit das diese, diese Hormonwegnahme oder Unterdrückung denn Wesensveränderungen mit sich bringt, aber abschließend kann man es nicht vorher klären, denn eine vollständige Wegnahme ist halt nur durch eine Kastration möglich. Und bei Menschen ist es halt so, die hören halt einfach mit diesen Hormonpräparaten wieder auf, wenn es nicht passt. Also wenn die jetzt merken, naja, war jetzt doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe, na dann hören die halt wieder auf. Beim Hund ist es halt so, was weg ist, ist weg. Die Parallele 3 ist die Fremdbestimmung. Also während eben ein Transgender-Mensch die Entscheidung über seinen Körper selbst trifft, wird sie eben dem Hund von seinem Halter oder vom Tierarzt abgenommen. Und das ist eben genau das, was ich jetzt schon angeschnitten habe. Haben wir denn das Recht, eine so tiefgreifende Veränderung für unseren Hund zu bestimmen? Das ist eine absolut ethische Frage, die in unserer Gesellschaft jeder für sich beantworten kann. Da, wo das Tierschutzgesetz noch eine Rolle spielt, ja, wo man einfach nach bestem Wissen und Gewissen für die Gesundheit des Hundes entscheiden muss. Denn es gibt natürlich auch Erkrankungen, die zum Beispiel eine Kastration durchaus aus medizinischer Sicht sinnvoll machen. Also wenn jetzt hier ein hormonell bedingter Tumor wächst, dann wäre es ja unklug, die Hormone da zu lassen, wo sie sind, um den Tumor noch anzufeuern und zu sagen, hey, komm schon, auf geht's, jeden Zyklus wieder kriegst du Futter. Nee, da macht man eben die Hormone weg, damit der Tumor nicht mehr weiter wächst. Das ist ganz klar. Und bei Menschen gibt es ja da wieder Präparate, die man einnehmen kann, um diese Hormonfunktion zu unterdrücken. Oder man entscheidet sich auch als Mensch für eine Entnahme eben oder Wegnahme der Hormone durch Gebärmutterentfernung, zum Beispiel Eierstockentfernung. Also das geht auch. Aber die große Frage ist ja jetzt abschließend, gibt es denn einen Gender Dog? Wenn wir jetzt den Begriff Gender beim Menschen verwenden, geht es ja nicht nur um Biologie, sondern auch um die Identität. Und im Umkehrschluss stellt sich ja dann auch die Frage, können denn Hunde überhaupt eine Geschlechtsidentität haben? Oder ist es ein rein menschliches Konzept, das so in unseren Köpfen und in unserer Industrie, in unserer Lebensweise vorherrscht? Also jetzt mal so viel dazu. Ein kastrierter Hund ist weder biologisch ganz männlich noch ganz weiblich. Er ist eben hormonell verändert und sein Verhalten hat sich möglicherweise gewandelt, aber er bleibt ja in seinem Wesen immer noch ein Hund. Es gibt eben in der Hundewelt kein Konzept von Gender im menschlichen Sinne. Also Hunde haben ja ein biologisches Geschlecht, männlich oder weiblich, und zeigen typisches hormonelles Verhalten dahingehend. Aber sie haben halt eben kein soziales oder gar kulturelles Geschlechtsverständnis wie wir Menschen. Also sie haben das Bewusstsein einfach nicht dafür. Und auch wenn es eben vereinzelte Fälle von intersexuellen Hunden oder mit atypischen Geschlechtsmerkmalen geborenen Hunden gibt. In der Tierwelt, also einschließlich unseren Hunden, gibt es kein Konzept von Gender im menschlichen Sinne. Hunde haben ein biologisches Geschlecht, also männlich oder weiblich, und sie zeigen natürlich typisch hormonelles Verhalten, aber sie haben kein soziales oder kulturelles Geschlechtsverständnis wie wir Menschen. Allerdings gibt es eben diese vereinzelten Fälle von intersexuellen Hunden, die mit atypischen Geschlechtsmerkmalen geboren werden, wie zum Beispiel eben Zwitter, die sowohl männliche als auch weibliche Fortpflanzungsorgane besitzen. Das ist selten, aber es ist dokumentiert und es ist auch hormonell, kann man das auch testen, also gibt es gewisse Tests, die das belegen. Dieses Transgender-Ding, wie im menschlichen Sinne, also eben eine bewusste Identifikation mit einem anderen Geschlecht als dem biologisch vorgesehenen, das ist jetzt bei Hunden nicht nachweisbar, ganz einfach aus einem Grund, weil sie eben kein Selbstkonzept von sich selbst haben und auch diese soziale Identität in diesem Bereich nicht haben. Ein kastrierter Hund ist im Umkehrschluss weder biologisch ganz männlich noch ganz weiblich. Er ist eben hormonell künstlich verändert und sein Verhalten hat sich möglicherweise gewandelt. Aber er bleibt in seinem Wesen immer noch ein Hund und er hat sich nicht bewusst dafür entschieden. Er hat nicht jetzt gesagt, ich will jetzt ein Rüde werden oder die Hündin hat nicht gesagt, ich will jetzt ein Rüde werden und umgekehrt. Ich bin klar dafür, dass wir aufhören sollten, Hunde nur nach ihrer Fortpflanzungsfähigkeit zu definieren. Und ich denke, es ist an der Zeit, auch in der Hundewelt über geschlechtliche Vielfalt zu sprechen. Deswegen habe ich auch den Podcast aufgenommen und fand das Thema passend. Und zwar nicht nur, um ihnen eine menschliche Identität aufzuzwingen oder irgendwo einen Rahmen für sie zu schaffen, der sie einzuordnen weiß, sondern einfach aus einem Grund. Fürs Verständnis. Denn auch unsere Hunde sind unterschiedlich und diese Unterschiede können den Ursprung in ihren hormonellen Veränderungen haben. Und jetzt habe ich eine Diskussionsrunde für euch. Meine Abschlussfrage. Ist denn Kastration wirklich immer nötig? Warum hast du deinen Hund denn kastriert, wenn du ihn denn kastriert hast? Oder kastrieren wir Hunde vielleicht auch oft aus Bequemlichkeit? Spielen wir Gott, wenn wir über die hormonelle Zukunft unseres Hundes bestimmen? Und wenn es beim Menschen eine große Gender-Debatte gibt, warum sollte sie dann nicht auch in der Tierwelt geführt werden? Auch wenn sie keine Selbstbestimmung haben, sie haben definitiv Anrecht auf Diskussion, ob Kastration sinnvoll ist. Was denkt ihr denn darüber? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich freue mich, ich lese eure Kommentare sehr gern und ich bin wirklich gespannt, was ihr zu sagen habt.
Wuff, wuff, Leckerli! Hol dir meine Checkliste Hormone und Verhalten, wie hormonelle Veränderungen das Verhalten beeinflussen und was du beachten solltest. Du kannst deinen Hund nach einer Kastration unterstützen und hier findest du wertvolle Tipps, wie du das machen kannst. Du findest meine Checkliste auf www.praxis-hundewelt.de unter dem Reiter Blog. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann downloade dir doch meinen Flyer und teile ihn überall, wo es dir möglich ist. Ich danke dir jetzt schon von Herzen für das Teilen meiner Vision, so vielen Hundehaltern und Hundezüchtern wie möglich in die Lösungsorientierung und Liebe mit ihren Hunden zu helfen. Lass uns zusammen mehr Verbindung in die Hundewelt bringen.
Ja, und das war's schon wieder. Gefällt dir mein Podcast Fellgeflüster, das ABC aus der Hundewelt? Möchtest du meine Arbeit unterstützen oder dich für die Pfotenimpulse hier im Podcast bedanken? Dann freue ich mich riesig über eine positive Bewertung von dir. Drück außerdem auf den Folge-Button, damit du keine neue Folge verpasst. Teile den Podcast gerne mit deinen Hundefreunden, mit anderen Hundeliebhabern, Züchtern oder Tierärzten, damit noch mehr Menschen von einem harmonischen und verständnisvollen Miteinander mit ihren Hunden profitieren können. Auf meiner Webseite www.praxis-hundewelt.de kannst du dir ganz einfach einen Flyer für den Podcast herunterladen. Perfekt zum Verteilen in Hundeschulen, Tierarztpraxen, Hundesportvereinen oder einfach dort, wo du mit deinen Hundefreunden zusammenkommst. Schau auch gern in die Shownotes dieser Folge für weitere Infos und folge mir auf Instagram unter praxis.hundewelt, wo ich regelmäßig neue Pfotenimpulse und Tipps mit euch teile. Lass uns gemeinsam die Welt für unsere Hunde ein Stück verständnisvoller machen und folge mir für mehr Liebe, Verbindung, Vertrauen und Kommunikation in der Hundewelt. Deine Sabine.